Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Der Fels unserer Rettung bist du, König, mächtiger als alle Götter, du. Abgestiegen in die tiefsten Abgründe, du. Die Erde trockengelegt hast du, eigenhändig die Berge gegründet. Der Fels unserer Rettung bist du. Wir sind in neue Jahrhunderte eingetreten, räumen Schutt, zählen die Leichen. Wäre es nur wahr, dass wir es noch glauben könnten. Der Fels unserer Rettung bist du. Du lässt nicht ab. Du sagst in lautloser Sprache, verhärtet euch nicht. Die bitter werden, finden keine Ruhe. So übersetzt der Dichter Osterhäus Worte aus dem 95. Psalm, der dazu auffordert, Gott zu loben und ihm zu vertrauen. Zu Gott beten angesichts all dessen, was uns ängstigt. Ist das möglich? Wie viel Vertrauen braucht das und wie fühlt sich das an? Vor ein paar Tagen war ich nachmittags an meiner Arbeitsstelle in der City-Seelsorge in St. Jakob in einem dieser Beratungsräume. Die Tür war halb offen, damit jederzeit jemand hereinkommen kann. Und ich saß da am Schreibtisch und habe Worte hin und her geschoben und mir Gedanken gemacht, wie das ist mit dem Beten. Da steckt ein kleiner Junge seinen Kopf durch den Türspalt. Kann man hier eine Kerze kaufen? Willst du in der Kirche eine Gebetskerze anzünden? Er nickt. Ich zeig dir, wo die Kerzenecke ist. Als ich mit ihm in die Kirche gehe, sehe ich, dass er nicht alleine gekommen ist. Eine ältere Schwester, ein jüngerer Bruder und eine alte Frau, die kein Deutsch spricht, vielleicht seine Großmutter. Als wir vor dem Leuchter mit den vielen Teelichtern stehen, fragt er, dürfen wir auch für Ruhe beten? Ihr dürft beten für alles, was euch gerade beschäftigt. Die vier nicken stumm. Ich ziehe mich leise zurück und gehe wieder an meinen Schreibtisch. Kurz darauf steht er nochmal in der Türe. Hier, sagt er, und legt mir ein 50-Cent-Stück in die Hand. Noch lange, nachdem er gegangen ist, spüre ich in der Münze die Wärme seiner Hand, mit der er das Geldstück die ganze Zeit festgehalten hat. So viel Hoffnung, so viel Gebet. Wir singen 382, die Verse 1 bis 3. Das ist ein unbekanntes Lied. Es hat einen wunderbaren Text. Schauen Sie einfach. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da hilft doch nur noch beten, oder? Die Frau schleudert mir den Satz vor die Füße, halb provozierend, halb wütend. Dabei ist sie eigentlich nur noch erschöpft. Sie ist Leiterin eines kleinen Gesundheitsamtes. Monatelang hat sie alles organisiert, was mit der Pandemie zu tun hatte. Quarantäne und Nachverfolgungen, Statistiken und Impfkampagnen. Sie ist am Ende ihrer Kraft. Gerade hat sie erfahren, dass ihre Mutter im Pflegeheim positiv getestet wurde. Die Mutter hat die Krankheit überstanden. Was die Tochter heute macht, weiß ich nicht. Ob sie sich einigermaßen erholt hat oder ob sie sich wie so viele von uns in der unablässigen Abfolge von Katastrophen und Schreckensmeldungen, mit denen viele von uns seit 3 Jahren leben, immer noch mürbe, hilflos, müde oder, so hieß das neue Wort damals, wütend fühlt. Ob Beten hilft in auswegloser Lage, wenn einer von allen Seiten bedroht wird? Ich habe mich das schon als Kind gefragt. Da gab es nämlich diese Löwen. Eine ganze Seite in der Kinderbibel nahmen sie ein. Zähne fletschend lagen sie in einem dunklen Verlies, umgeben von abgenagten Knochen und warteten nur darauf, dass man wieder einen in ihre Grube werfen würde. Einen wie Daniel zum Beispiel. Der war ein frommer Mann, ein oberster Beamter am Hof des Königs Darius. Und weil es ein Gesetz gab, dass man zu keinem anderen beten durfte als zu eben diesem Darius, wurde er, der jeden Tag seine Gebete zu Gott verrichtete, zur Strafe den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Als man am nächsten Morgen die Löwengrube wieder öffnete, war Daniel unverletzt. Die Löwen konnten mir nichts antun, sagt er dem fassungslosen Darius. Gott hat seinen Engel geschickt. Daniel ist in der Bibel der Inbegriff des frommen Beters, der sich auch noch in der ausweglosesten Lage an Gott wendet und Gott bewahrt ihn. Im biblischen Buch Daniel ist ein Gebet des Daniel überliefert. Löwen kommen darin keine vor und Engel auch nicht. Aber die Worte, die Daniel spricht, lassen tief hineinschauen in diese besondere Beziehung zwischen einem Menschen und Gott, die sich im Gebet ausdrückt. Ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre. Ach, Herr, sei gnädig. Ach, Herr, merk auf und handle. Säume nicht um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. Beten, hat einmal jemand gesagt, heißt in der Gegenwart Gottes leben. Ein Gebet ist wie ein Raum, der sich um Gott und um mich herum öffnet. Der Raum, den Daniel mit seinem Gebet eröffnet, ist groß. Das ganze Volk Israel nimmt er mit hinein vor Gott. Das Gebet des Daniel ist ein sehr politisches Gebet. Wir haben gesündigt, Unrecht getan. Er spricht es stellvertretend für das ganze Volk Israel. Er blickt zurück auf die Zerstörung Jerusalems. Er kann sie nicht anders verstehen als eine Strafe Gottes für den Unglauben und alle Gottvergessenheit des Volkes. Er blickt auf die, die durch Krieg und Gewaltherrschaft ihre Heimat verloren haben und in der Fremde leben müssen. Sie haben sich eingerichtet, aber in ihrem Herzen ist die Sehnsucht nach Jerusalem geblieben und die Frage, wann sind Krieg und Gewalt endlich zu Ende? In diesem Gebet sagt Daniel nicht zu Gott, wann endlich hört dieses Elend auf. Er sagt nach Jahrzehnten endlich, wir haben gesündigt. Er nimmt das, was die Menschen erleben und worunter sie alle gemeinsam leiden, zum Anlass, das eigene Tun zu hinterfragen. Wir haben etwas falsch gemacht. Es braucht Zeit, um in der Rückschau Worte zu finden für das, was geschehen ist und warum und wie die, die darunter leiden, daran selbst beteiligt waren. Das Gefühl des Versagens, das Wissen um Fehler sitzt ja auch tief drinnen in mir, in uns. Es ist wichtig, Worte dafür zu finden. Im Gebet kann sich mit Worten ein Raum eröffnen, in dem Menschen sagen können, ja, da war etwas falsch. Das ist befreiend. Vor 79 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Es hat sehr lange gedauert, bis in Deutschland öffentlich gesagt werden konnte, dass diese Niederlage eine Befreiung war. In seiner Rede zum Kriegsende 1985 hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gesagt, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Nicht das Kriegsende ist die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit, sondern der Anfang des Krieges und jener Wege der deutschen Geschichte, die zum Krieg führten. Wie lange dauert es, bis wir heute in dieser Befreiung eine Verpflichtung sehen? Die Verpflichtung auszusprechen und dagegen zu halten, wenn Menschenverachtung, Spaltung und Lüge wieder zum Mittel der Politik werden. Wie lange mag es dauern, bis wir heute im Blick auf das unvorstellbare Elend des Krieges und der Zerstörung in Gaza und Israel nicht einfach sagen, die einen sind im Recht und die anderen sind die Bösen, sondern anerkennen, dass auf beiden Seiten Unrecht geschieht und dass wir auch Unrecht tun, wenn wir uns verschanzen hinter feststehenden Meinungen und Positionen. Daniel findet für dieses Versagen und seine Folgen in seinem Gebet ein anrührendes Bild. Sieh an unsere Trümmer, bittet er Gott. Sieh an, was zerbrochen ist und hilf uns, es anzusehen. Und plötzlich sehe ich vor mir alte Menschen, die mir erzählen, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter oder ihrem Vater niemals heil, sondern immer brüchig war, weil diese Eltern als zerbrochene Menschen aus dem Krieg zurückkamen und niemals gesprochen werden durfte über solche Brüche und Trümmer. Sieh an, welche Lasten von Eltern auf Kinder und deren Kinder weitergegeben worden sind. Unverständnis, Schweigen. Sieh an, wie schwer es uns immer noch fällt, miteinander über das zu reden, was uns Angst macht. Es ist hilfreich, wenn gemeinsames und individuelles Versagen, Brüche und Trümmer im Gebet vor Gott gebracht werden. Der Raum des Gebetes ist groß genug. Aussprechen hilft. Daniel weiß das. Thank you. Und dann hilft es, sich im Gebet mit Gott zu verbinden. Der Gott, der mit Daniel und mir und allen anderen in diesem Raum des Betens steht, das ist keiner, der straft. Es ist einer, der sieht und hört und sich zuneigt und sein Angesicht leuchten lässt. Wenn ich das so sehe, wird aus diesem politischen Gebet, in dem kollektives Versagen ausgesprochen wird, die Beschreibung einer sehr persönlichen Gottesbeziehung. Wir liegen vor dir. In der hebräischen Bibel findet sich wie in allen Religionen eine große Spannbreite von Gebetshaltungen. Personen verneigen sich, sie knien nieder zum Gebet oder werfen sich vor Gott auf den Boden. Beten bezieht den ganzen Körper mit ein. Die Beziehung zu Gott in diesem Raum des Gebets geht nicht nur über Worte. Ich nehme vor Gott Raum ein, genau so wie ich bin und wie ich mich ihm zeigen möchte. Wir liegen vor dir. Es lockt mich für einen Moment, diese Haltung nachzufühlen, mir vorzustellen, wie sich das anfühlt. Auf dem Boden liegen, sich ausstrecken, ganz bei sich sein. Da ist nichts mehr, was mich ablenkt. Ich muss mich nicht mehr um anderes kümmern. Es geht nur noch um mich. Ich spüre meinen Atem, ich nehme wahr, wie mein ganzer Körper vom Boden getragen wird. Ich spüre aber auch, wie sehr ich darauf angewiesen bin, dass ein anderer mich sieht. Denn ich selbst, ich bin ja ganz bei mir. Ich bin nicht mehr im Außen, ich weiß nicht mehr, was um mich herum geschieht. Und auf einmal spüre ich eine große Sehnsucht, mich jemandem anvertrauen zu können, der mich freundlich ansieht. Lass leuchten dein Angesicht, neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh. Es gibt in jedem Leben Situationen, wo wir mit all dem, was das Leben uns gerade zumutet, mit Schicksalsschlägen, mit Trümmern, mit allem Versagen, das wir spüren, auf dem Boden liegen. Nichts mehr tun, nicht mehr argumentieren, nicht mehr verhandeln. Manchmal ist einfach keine Kraft mehr da, aufrecht zu sein. Manchmal kann man sich nur noch hinfallen lassen, es sein lassen. Mit all dem, was geschehen ist, vor Gott sein, mit dem Gelungenen, mit dem Misslungenen, mit den vielen Fragezeichen. Dann hilft es, eine Vorstellung von Gott zu haben, der sieht und hört und sich mir zuneigt. Lass leuchten dein Angesicht, neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh. Ich rede manchmal am Telefon mit einer alten Dame, die nicht mehr lang zu leben hat. Sie liegt im Bett, vieles geht ihr durch den Kopf, Gelungenes und Misslungenes, Fragen, die sie umtreiben. Manches ist ganz anders geworden, als sie sich das vorgestellt hat. Manchmal gab es Rettung in letzter Sekunde, ohne dass sie das Geringste dazu hätte tun können. Das hat Gott gelenkt? Kann man das sagen? Fragt sie dann manchmal. Ich weiß, dass sie allen frommen Deutungen gegenüber skeptisch ist. Eigentlich gilt nur, was sie selbst erreicht hat und was sich mit Zahlen und Fakten beweisen lässt. Aber nun, am Ende ihres Lebens, gibt es nichts mehr, was sie tun und klären kann. Wird es sich klären, fügen, lösen? Wird sie gehalten, getragen werden in Situationen, in denen sie selbst nichts mehr tun kann? Ich glaube, es hilft, wenn wir uns in unseren Lebensgeschichten und Herausforderungen nicht einfach irgendeinem Zufall überlassen wissen. Es hilft, wenn wir uns ein Gegenüber vorstellen, das sieht, das hört, das sich uns zuneigt. Ich kann nicht zum Zufall beten oder zu den Kräften des Kosmos, die sich auf rätselhafte Weise formen und verschlingen. Aber ich kann zu einem beten, von dem ich mir vorstelle, dass er mich sieht und hört und sich mir zuneigt. Sich diesem Gott zu überlassen, gerade wenn wir selbst nichts mehr tun können, dazu hilft das Gebet. Wer betet, streckt sich vor Gott und zu Gott hin aus. Er wechselt im wörtlichen Sinn die Ebene und die Perspektive und sieht anders auf das, was geschieht. Wir singen gemeinsam das Lied 370. Warum sollte ich mich denn grämen? Die Verse 1 bis 3 und 11 und 12. 370, 1 bis 3 und 11 und 12. Alle großen Gebete, die in der Bibel überliefert sind, üben diesen Perspektivwechsel in ihren Worten ein. Die Klagen der Psalmen zum Beispiel münden oft ein in ein Aber du, Gott. Sie formulieren das Wissen, dass da etwas ist jenseits aller Möglichkeiten, die wir sehen. Und im Zentrum des Vaterunser verbindet die Bitte, dass Gottes Wille geschehe, Gottes Himmel und unsere Erde. Aber manchmal gibt es keine Worte mehr. Ich konnte gar nicht mehr beten, erzählen Menschen manchmal, die Schweres erlebt haben. Ich habe in all dem, was mir dann durch den Kopf ging, kaum an Gott gedacht. Mir sind keine frommen Worte mehr eingefallen, die in dieser Situation noch Sinn gemacht hätten. Viele fürchten dann, dass mit ihrem Glauben irgendwas nicht stimmt oder dass sie den Zugang zu Gott verloren haben. Ich glaube das nicht. Mein theologischer Kronzeuge dafür ist 200 Jahre jünger als der Verfasser des Danielgebetes. Im 8. Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus: Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns. Gott selbst betet in uns, wenn wir keine Worte mehr haben. Enger, tiefer können wir uns in unserer Wortlosigkeit gar nicht mit Gott verbinden. Wenn Gott, der Heilige Geist, selbst in uns betet, dann gibt es nichts, was uns von Gott trennen könnte. Dann ist Gott uns näher, als wir uns selbst sind. Solche theologischen Gedanken können einen schwindlig machen. Wo ist er denn nun, der Gott, zu dem ich bete? Innen? Weil es selbst in mir seufzt und betet, außen, weil ich staunend seine Größe sehe, oben im Himmel über mir oder unten auf der Erde, auf der ich ausgestreckt liege, vor mir, in mir, über mir, unter mir. Ich schaue nochmal in das Gebet des Daniel. Da gibt es einen allertiefsten Grund, sich an diesen Gott zu wenden. Und er hat nichts damit zu tun, dass Menschen vor ihm ihre Sünden bekennen, dass sie Worte haben, um ihn anzurufen, oder Gesten, um ihn anzubeten. Ach, Herr, höre. Ach, Herr, sei gnädig. Ach, Herr, merk auf und handle. Säume nicht um deinetwillen, mein Gott. Weil du Gott bist, weil du dir selbst treu bleibst als barmherziger Gott, deshalb wendest du dich uns zu. In allem, was wir sagen und nicht mehr sagen können zu dir, hörst du dich selbst, deinen Geist in uns. Wie soll man das noch in Worte fassen? Wie soll man dann noch als Mensch zu Gott reden? Gott, so hat ein frommer Mann einmal gesagt, Gott hat keinen Namen. Der Name ist ein Gefängnis. Gott ist frei. Wenn ihr ihn aber rufen wollt, wenn es notwendig ist, wie ruft ihr ihn? Fragt sein Schüler. Ach, antwortet der fromme Mann, nicht Gott. Ach, werde ich ihn rufen. Daniel, der wortstarke Beter, der für ganz Israel Worte findet, der überliefert uns zugleich das allerkürzeste Gebet. Es besteht aus drei Buchstaben. Ach. Fünfmal durchzieht dieses Seufzen sein Gebet. Ach, Herr. Und immer wieder ach. Wenn mir alle Gebetsworte entschwinden, wenn mir jede Vorstellung von Gott und jeder der Namen, mit dem ich ihn immer genannt habe, entschwindet, dann bleibt dieses Ach. Manchmal frage ich mich, ob das reicht. Dann geht mein Blick in das Gebet des Daniel und ich denke mir, ja, für Gott reicht das. Mein Seufzen, mein Staunen, mein Ach. Mehr brauche ich nicht vor Gott. Mehr braucht Gott nicht von mir. Ach und Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Noch einige Abkündigungen aus dem Gemeindeleben. Die Kollekten und Gaben und Spenden vom 4. bis zum 10. Juni betrugen 635 Euro und wir bitten Sie, die einzelnen Aufstellungen dem Schaukasten zu entnehmen. Die letzte Kollekte für die Zumutungen, das war wirklich der Gipfel, betrug für die Fluthilfe in Karatu 1.100 Euro. Wir danken ganz, ganz herzlich dafür und Gott segne die Geber und die Empfänger der Gaben. Die heutige Kollekte ist für ein besonderes Projekt, das manche von Ihnen sicher schon kennen, gedacht. Viele flüchtende Menschen, die bei uns Schutz suchen, bringen einen schweren, unsichtbaren Rucksack mit. Alle ihre zum Teil schrecklichen Erfahrungen von Gewalt, Demütigung, Vergewaltigung und Krieg. Das liegt auf der Seele dieser Menschen und es macht ihnen zu schaffen, sodass viele überhaupt Angst haben, wieder auf die Straße zu gehen, Angst vor Kontaktaufnahme, überall glauben, die Tür wird gleich eingetreten und es kommt Polizei herein. Sie haben Schlafstörungen und Albträume und vieles mehr. Gut gemeinte Ratschläge, zu denen wir schnell neigen, wie reiß dich zusammen oder stell dich nicht so an, die helfen nicht. Das wissen wir, denn hier ist Gebet notwendig, ja, auch unser Gebet für diese Menschen, aber auch professionelle Hilfe. Und die leistet die Stiftung Wings of Hope. Flügel der Hoffnung, eine Stiftung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, die Traumaarbeit leistet. Ihr Schwerpunkt ist die psychosoziale Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, und sie bildet Menschen auch aus, die am Labenbachhof, das ist das Zentrum für diese Traumaarbeit, Fortbildungen geleistet wird. Wir bitten sehr herzlich um Ihre Spende, damit diese Arbeit, die ganz wichtig ist, auch für die Integration der geflüchteten Menschen und ihren seelischen Nöten hier in unserer Gesellschaft geleistet werden kann. Vielen Dank. Die nächsten Zumutungen haben ein sommerliches Thema: frei schwimmen, vertrauen, dass das Wasser trägt. Eckehard Rosberg gestaltet es und die Musik macht Bernd Vogel und spielfrei. Am 21. Juli hier in der Laurentiuskirche um 22:30 Uhr. Frei schwimmen, vertrauen, dass das Wasser trägt. Herzliche Einladung auch wieder dazu. Und nun weiteres aus dem Gemeindeleben vom Pfarrer Popp.
Wir denken ein paar Monate nach vorne, am 20. Oktober, schon mal zum Speichern, am 20. Oktober ist Kirchenvorstandswahl in allen evangelischen bayerischen Kirchengemeinden, so ist es vorgegeben. Und vorgegeben ist auch, und deswegen stehe ich heute hier vorne, vorgegeben ist auch, dass am heutigen Sonntag darüber berichtet werden darf, soll und muss. Und ich darf, und darüber freue ich mich, ich darf verkünden, dass sich 15 Männer und Frauen aus unserer Gemeinde zur Kandidatur bereit erklärt haben. Das heißt, sie sind bereit, mit ihrer Person, mit ihrer Zeit und Kraft sich einzusetzen für die Lebendigkeit und für die Aufgaben unserer Gemeinde. Und wir alle können sie damit bestärken, dass wir, ja, sie auch wählen natürlich, ja, dass wir für sie da sind und es auch mit tun. Und am Dienstag hat der Vertrauensausschuss der Kirchengemeinde den endgültigen Wahlvorschlag aufgestellt, der folgende Namen enthält, die ich jetzt alphabetisch vorlese: Alexander Braun, Gerlinde Burkhardt, Volker David, Claudia Graf Wallner-Bartels, Nicola Herrling, Beate Klein, Waltraud Monat, Kurt Moser, Iris Morell, Karin Neumann, Andreas Platz, Eckehard Rosberg, Regina Wiesent, Lennart Windhorst und Klaus Ziegler. Sie müssen die sich nicht gerade schon merken. Ich frage nicht ab hinterher jetzt, ob Sie alle 15 sich merken konnten. Aber ab Ende Juli werden diese 15 Leute online oder auch im Kirchenboden und ausliegend hinten sich vorstellen mit einer kleinen Broschüre. Und im Zumutungsgottesdienst im September, das wird ein besonderer Zumutungsgottesdienst sein, am 22. September, da gibt es dann auch die Möglichkeit, mit diesen Leuten hinterher auch ins Gespräch zu kommen. Alle Gemeindeglieder werden die Wahlunterlagen per Post zugesandt bekommen. Es wird im Mitte September sein, es wird zentral aus München verschickt. Und Sie können Ihre Wahl entweder gleich direkt per Briefwahl machen, das wird mit verschickt, oder eben dann am 20. Oktober ins Wahllokal kommen und von diesen 15 die 9 Personen auswählen, von denen Sie sagen, jawohl, diese 9 sollen meine neuen Kirchenvorständinnen und Kirchenvorstände sein. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Vielen Dank. Andrea hat gerade schon gesagt, wann die nächsten Zumutungen sind. Der nächste Gottesdienst hier innen ist am Freitag, 21. Juni, das Friedensgebet, 18 Uhr hier in der Laurentiuskirche. Um 19 Uhr ist dann hier Jugendgottesdienst mit Diakonin Krach und Team. Am Samstag, 22. Juni, ist Musik zur Marktzeit mit Johannes Freund an der Orgel. Und am nächsten Sonntag, 23. Juni, ist Gottesdienst mit Abendmahl in Weißenbrunn mit mir, und wir weihen dort die neuen Abendmahlskelche für Weißenbrunn ein. Kleiner Spoiler, die Woche drauf ist es dann hier. Aber das ist erstmal so. Denn am nächsten Samstag, am nächsten Sonntag ist um 10 Uhr Kindergottesdienst Eismannsberg und um 10.30 Uhr auch Gottesdienst hier in der Laurentiuskirche mit mir. Was ich noch sagen muss, ist, dass der Gemeindeausflug am Donnerstag, 20. Juni, leider entfallen muss. Wir wären nach Bubenreuth gefahren, beziehungsweise die Kollegin wäre nach Bubenreuth gefahren, aber es haben sich leider zu wenig Leute angemeldet. Deswegen bitte weiter sagen, er muss leider entfallen, aber wird hoffentlich im Herbst nachgeholt. Dann haben wir kirchlich beerdigen müssen am Freitag Jeremias Pappert aus Leverkusen, früher Altdorf, der mit 38 Jahren verstorben ist. Das war jetzt nicht abgesprochen, am Grab stand auf dem Band: Ach Jeremias, ich bete, ach Jesus, hilf den Angehörigen, die um Jeremias trauern. Hilf ihnen, ihre Fragen, ihre Trauer, ihre Not wirklich dir hinzurufen. Und lass uns glauben, dass du uns im Leben und im Sterben in deiner Hand hast. Amen. Der Wochenspruch für die neue Woche aus Lukas 19,10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Wir beten gemeinsam. Gott, liebevoll und leidenschaftlich hast du die Erde gegründet, du hast sie fruchtbar gemacht und den Himmel darüber ausgespannt. Wir bringen vor dich die Menschen, die darum kämpfen, dass die Erde fruchtbar bleibt und Nahrung für alle bringt, die darauf wohnen, und die, deren Kurzsichtigkeit und Gier es so schwer macht, zu vermitteln, dass genug für alle da ist. Stecke uns an mit deiner Leidenschaft für das Leben. Gott, liebevoll und leidenschaftlich hast du Menschen miteinander verbunden, als Familien und Freunde, Völker und deine Geschöpfe auf der ganzen Erde. Wir bringen vor dich die Friedensstifter und die Kriegstreiber, die Mutigen und die Ängstlichen, die, die sich um Gerechtigkeit bemühen und die, die von Ungerechtigkeit profitieren. Stecke uns an mit deiner Leidenschaft für das Leben. Gott, liebevoll und leidenschaftlich bist du deinem Volk und allen Völkern nah. Du wohnst mitten unter ihnen und bewegst sie durch deinen Geist. Wir bringen vor dich die Glaubenden und die Zweifelnden, die Worte haben, mit denen sie loben und bitten, und die, denen nichts mehr bleibt als ein Seufzen. Die nach dem suchen, was Konfessionen und Religionen verbindet, und die, deren Leben und Glauben durch Angst, Hass, Zorn und Rache verdunkelt ist. Stecke uns an mit deiner Leidenschaft für das Leben. Mach uns zu Menschen, die deine Nähe suchen. Gib Mut, uns und dich immer wieder an deinen Willen zu erinnern und dir zu vertrauen, wenn wir jetzt gemeinsam beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Segenslied auf diesem Zettel, den Sie bekommen haben.
Seine Hüte tragen wir.
Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Ja, auch von Seiten des Zumutungsteams nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Trotz großer Zeitnot, Wolfram Witterkind und Anke Trautmann und Barbara Haug aus Nürnberg, dass ihr unseren Gottesdienst, diesen Gemeindegottesdienst gestaltet habt. Schönen Sonntag Ihnen allen.